Wie gelingt es, deine ernsten Präsentationen, wo es um wichtige Dinge geht, unterhaltsam zu gestalten, sodass deine Zuhörer nicht nur gerne zuhören, sondern auch die Schwere des Themas, die ja oft problembehaftet ist, etwas leichter wird und damit viel besser aufgenommen werden kann und zu Lösungen findet? Praxistipps, wie du Elemente der Satire, des Kabaretts in deine Vorträge, in deine Präsentationen einbaust, die erhältst du heute vom Red Carpet Speaker und Zukunftsanalytiker Dr. Klaus-Ulrich Möller. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Wenn aus Worten Zukunft wird, lese ich als Slogan, als Motto auf deiner Webseite. Ich habe heute in den Podcast einen ganz besonderen Gast eingeladen, einen Mann, der zu den Spitzenreitern, kann man sagen, der Rhetorik in Deutschland zählt. Du bist professioneller Redner, du bist der Zukunftsanalytiker. Und was mich ganz speziell interessiert, du hast mit Red Carpet Speakers eine Plattform geöffnet, wo es nicht nur um Reden geht, um gute Reden geht, sondern wo auch die Satire, das Kabarett eine ganz besondere Rolle spielt. Ganz herzlich willkommen im Stimme wirkt Podcast, Dr. Klaus-Ulrich Möller. Grüß dich.
Ja, Arno, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Grüße dich auch.
Das allererste, was uns alle wahrscheinlich interessieren wird, wie kommt es eigentlich, dass du dich irgendwo aus den Berufen und aus deinem Studium und aus deinen Tätigkeiten heraus zum Redner, zum Spitzenredner entwickelt hast. Du warst Meisterschaft, du hast Meistertitel in der Rhetorik errungen und stehst heute hauptberuflich, kann man sagen, auf der Bühne. Wie war die Entwicklung dorthin? Hol uns ein bisschen ab, erzähl uns, wie kommt's, dass du heute der Zukunftsanalytiker auf der Bühne bist?
Ja, das ist eine spannende Frage. Wo liegt eigentlich der Impuls? Wo hat eine Sache angefangen, wenn man so in seinen eigenen Lebenslauf schaut? Ich glaube, dass der Ausgangspunkt war, ich war ja 15 Jahre PR-Chef, Kommunikationschef bei großen Unternehmen, bei der Lufthansa und bei der TUI und bei PricewaterhouseCoopers. Und ich glaube, da hat es angefangen, weil ich da sehr viel schon nicht auf Bühnen stehen musste, aber da fing es eben an, dass du deine Botschaft an ein Publikum überbringen musstest irgendwo, durch Pressekonferenzen, durch Pressegespräche, dann musstest du das Unternehmen irgendwo mal vorstellen und auch vor 200 Kunden über die Zukunft der Lufthansa reden, und das war alles ganz schwierig, weil damals die Lufthansa noch ein Staatsunternehmen war und natürlich wirklich, ja, so fast so wie heute auch, im Mittelpunkt der Kritik stand und jeder Passagier hatte irgendeine schöne Erfahrung, dass der Flug nicht ging oder dass es irgendwo das Gepäck nicht angekommen ist. Das war damals alles schon so. Und das hat mich in die Situation gebracht, dass ich immer schwierige Situationen auch abfangen musste. Naja, und dann irgendwann scheidest du als PR-Chef mal aus, machst dich selbstständig. Das passierte dann so vor 10 Jahren. Und dann habe ich das als meine Leidenschaft entdeckt. Und mich hat einfach gepackt, diese Frage, wie bringe ich auf der Bühne, und jetzt nimm mal das Wort Bühne wirklich als Kulturbühne auch, mal abseits vom Business, wie fasziniere ich da ein Publikum? Und worauf springt das Publikum an? Was sucht man da heute? Und das hat sich auch in diese Richtung entwickelt, dass ich zunächst, sagen wir, so geredet habe wie alle. Wir haben ja alle so unseren Sprachstil und den verändern wir auch nicht groß. Und das denken wir, das überzeugt die Leute. Und dann habe ich mich gefragt, das kann es eigentlich nicht gewesen sein. Und ich bin jetzt Jahre dabei, an diesen Reden und an diesen Vorträgen zu feilen und zu gucken, in welche Richtung kann sich das in den nächsten Jahren oder muss sich das auch in den nächsten Jahren entwickeln. Und das war der Ausgangspunkt. Und ich denke mal, darüber kommen wir dann sicherlich im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen.
Ich halte das ja für einen unfassbar spannenden Punkt, denn wie du ja gerade richtig gesagt hast, im Grunde vor Menschen stehen oder irgendwo im Team etwas präsentieren, das tut heute ja im Grunde jede Führungskraft ohnehin und auch viele andere Menschen, die in Expertenpositionen sind, die sind ununterbrochen herausgefordert, irgendwelche Dinge zu sagen. Aber nicht jeder und nicht jede erwischt genau diesen Moment, den du jetzt beschreibst, wo man sagt, okay, hier ist noch etwas möglich und ich schaue dort genauer hin. Denn die große Frage ist ja, wie läuft dieser Prozess? Also wie geht das dann dorthin schauen? Wie hast du es getan? Denn ich höre da immer wieder so, naja, da hat man halt Talent. Aber ich höre da ganz was anderes heraus. Also ist ja, ich höre da Arbeit heraus. Wie hat es bei dir begonnen? Was waren so die ersten Veränderungsschritte, die du getan hast? Hast du Hilfe gehabt?
Naja, die Veränderungsschritte haben sich eigentlich ergeben auf einem ganz anderen Plateau, nämlich durch meine Mitgliedschaft bei Toastmasters International. Toastmasters ist eine weltweite Redeorganisation, haben 330.000 Mitglieder und da kannst du dich einfach ausprobieren. Und ich habe gesagt, ich will einfach nochmal eine andere Seite von mir entdecken, denn diesen reinen Business-Vortrag, wo hinten ein paar Folien ablaufen und du dann deinen Sermon dazu absprichst, das ist ja kein Problem, das kann jeder von uns, mehr oder weniger gut. Ich habe gesagt, nochmal, das kann es nicht sein und in welche Richtung entwickelt sich das? Und ich bin jetzt seit 11 Jahren bei Toastmasters und da hat es plötzlich eine ganz spannende Entwicklung gegeben, weil es dort eine Trainingseinheit gibt, auch in der du humorvolle Reden entwickelst. Und plötzlich habe ich gemerkt, wo ist meine Art von Humor? Was liegt mir? Liegt mir dieser schnelle Witz? Liegt mir so eine satirisch-schwarzhumorige Betrachtung der Welt, so ein bisschen aus der Distanz. Und daraus hat sich dann plötzlich so eine Richtung entwickelt, Kabarett, Satire. Ich habe die ersten Nummern gemacht. Ich habe eine erste kleine Nummern ausprobiert, so 3-4 Minuten lang. Habe das auch in diesen Clubs, die es bei Toastmasters gibt, getestet und gemerkt, das liegt mir. Und dann habe ich versucht, du hast ja nach dem Prozess gefragt, im nächsten Schritt zu versuchen, diese beiden Elemente zu verkoppeln und zu gucken, ich habe eine ernste Botschaft, die ich habe, ich will ein erstes Thema überbringen, wie mache ich das unterhaltsam? Und wie bringe ich, sagen wir, über die Schiene der Unterhaltung und der Leichtigkeit ein ernstes Thema über? Und diesen Prozess habe ich so weit ausgedehnt, dass ich eben heute auf 2 Schienen unterwegs bin. Einmal als der Vortragsredner zu Zukunftsfragen, die mich dann besonders gefesselt haben. Heute geht es natürlich sehr stark auch um KI und Digitalisierung. Und was macht die künstliche Intelligenz mit uns? Und dort hinein aber in ein ganz, ganz ernstes Thema plötzlich auch mal, ich will es jetzt einfach, einen Gag reinzubringen. Einfach mal humorvoll zu sein und diese Stile miteinander zu vermischen. Und ich hoffe, dass das heute so mein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen ist, auch im Markt, dass ich ein ernstes Thema leicht überbringen kann. Und im Kabarett, wo wir vielleicht noch drauf kommen, ist das dann natürlich nochmal zugespitzt und eben einmal als Vortragsredner und zum Zweiten habe ich eben dann daraus diese Kabarettabende entwickelt. Aber das ist ein langer Prozess und ich kann jedem nur raten, Geduld, 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 bis das wirklich auf der Bühne steht.
Ich habe halt gerade morgens auf LinkedIn mit einer Kollegin so in den Kommentaren unter einem Beitrag kurz genau über diesen Punkt diskutiert. Denn ich glaube, also nach einer Präsentation setzt sich schnell mal jemand nieder an den Tisch und denkt sich, naja, wie war das jetzt? Und da fallen einem durchaus das eine oder andere Hoppala ein oder der Moment, wo du unsicher warst oder wo du das Gefühl hast, das wäre irgendwie besser gegangen. Die Frage ist nur, wie ist der nächste Schritt? Denn das kurz zu denken, das ist okay, ja. Nur dann hat man es vergessen und das nächste Mal geht man auf die Bühne und im Stress und in diesem ganzen Vollzugsdruck ist passiert wieder genau dasselbe. Also du, höre ich, hast ja dir quasi einen Zeitpunkt, Zeitraum, Ort gesucht bei den Toastmasters, denn da musst du auf die Bühne, da gibt es kein Zurück und dadurch bist du aufgefordert, immer wieder ganz konkret an dir zu arbeiten und, denke ich, der große Schlüssel dabei ist, speziell bei den Toastmasters, du erhältst Feedback von allen Seiten.
Und was für mich wichtig war dann auch, man entwickelt seine Routinen vorher und daraus entsteht natürlich so ein Set an Regeln, die man einhalten kann, damit das dann auch auf der Bühne funktioniert. Punkt 1 ist für mich, nimm nie irgendeine Situation für selbstverständlich. Selbst wenn du glaubst, du hast das ja alles drauf, du redest da. Nein, du hast nicht einfach auf der Bühne zu reden, du hast einen Vortrag zu halten, du hast etwas zu komponieren auf der Bühne. Ich nehme die meine Lehre wie so ein Musikstück, wo ich sage, das ist auch durchkomponiert, von vorne bis hinten. Schauen wir uns mal irgendwas an, von Mozart irgendwas. Da ist jeder Takt durchgetaktet und da hat sich Mozart irgendwas bei gedacht. Und genauso kann ich eigentlich nur jedem raten, denk dir bei jedem Satz, den du sagst, bei jedem Teil deiner Rede, denk dir irgendwas dabei. Dann gibt es natürlich so Techniken, die man entwickelt, Routinen. Ich habe meine Routine, ich weiß genau, was 30 Minuten vor einem Vortrag bei mir abläuft. Ich weiß genau, wann ich meinen letzten Kaffee trinken muss. Ich weiß genau, wann ich mir den Saal angucken muss, wann ich mir die Lichtverhältnisse angucken muss. Jeder Raum ist anders, jedes Publikum sitzt anders. Ich muss mich
dass du schon mal auf der Bühne gestanden bist, bevor du auftrittst, oder
dass du
Raum vergegenwärtigst.
Auch einen Check machst nochmal, dass du guckst, auch im Vorfeld, wenn es heißt, ja, der Raum kann abgedunkelt werden und dann gehst du hin und siehst, da ist nichts von dunkel, es ist hell und man sieht deine Folien gar nicht. Also rechne auch mit dem Ungewohnten und damit, mit welchen Schwierigkeiten du eventuell konfrontiert werden kannst. Und das sind so die Dinge, die einem schon helfen, mal abgesehen von diesen ganzen Entspannungstechniken, die man sicherlich auch einsetzen kann, wenn man wirklich nervös ist, einem das Herz bis hier oben schlägt und der Puls bei 180 irgendwo ist, bestimmte Übungen, Meditationsübungen zu machen, aufs Publikum zu gehen, auch zuzugehen, sich die Leute auch rauszusuchen im Publikum, die einen freundlich anlächeln. Man sieht ein Publikum dort, das sehr, sehr uninteressiert, desinteressiert sitzt in der Regel, weil es müde ist oder weil es schon Vorträge gehört hat. Und da sich ein paar Leute rauszusuchen, die quasi der Anker sind im Publikum, das hilft ungeheuer, weil man weiß, auf die kann man immer wieder zurückgreifen. Die nicken, die lächeln einem zu und das ist ein ungeheuer positiver Flow vom Publikum zu dir und von der Bühne wieder zurück zum Publikum.
Was die Nervosität betrifft, man könnte ja annehmen, wenn man oft auf der Bühne steht, so wie du, ununterbrochen große Reden auch mal vor riesigem Publikum hält, dann wären solche Menschen ja gar nicht mehr nervös. Wie hältst du es denn mit dem Thema Anspannung und was wäre denn so ein konkreter Tipp oder etwas, was du bevorzugt tust, um auf der Bühne, zumindest in dem Moment, wenn du auf der Bühne stehst, deine Anspannung kanalisieren zu können?
Also das Erste ist, es muss Anspannung da sein. Das fängt an bei einem kleinen exklusiven Kreis. Ich sitze irgendwo in einem Kaminzimmer mit 10 CEOs und die erwarten jetzt auch, dass ich sie anspreche. Und da muss ich auch die richtige Tonalität finden. Da muss ich den richtigen Ansprechpartner finden, bis hin eben zu Räumen, wo du vor 2.000, 3.000 Leuten sprichst irgendwo, wo das dann nochmal anders aussieht. Was ich mache persönlich ist, wenn ich wirklich noch, also Anspannung muss sein, ich muss fokussiert sein. Wenn ich merke, das ist nicht da, dann läuft irgendwas verkehrt. Dann läuft das Gehirn auch nicht rund. Dann kann es passieren, wenn ich keine Anspannung habe, dann kann es passieren, dass ich eben so ein Black Hole habe, so ein Aussetzer habe, wo ich nicht mehr weiter weiß oder irgendwo hinspringen muss, wo ich gar nicht hinspringen wollte. Und wenn es wirklich schlimm ist, dann kann ich jedem nur raten, nicht direkt einsteigen in den Vortrag, sondern erst eine ganz kurze Szene machen mit dem Smalltalk mit dem Publikum, dass man selber in den Flow kommt. Dann kann man einfach eine Frage stellen, eine rhetorische Frage. Hat's Mittagessen geschmeckt? Oder wer ist heute eigentlich mit der Bahn gekommen? Es ist kein Streik, das ist ja traumhaft heute. Es ist mit dem Auto gekommen, mit dem Fahrrad gekommen. Also den Dialog mit dem Publikum suchen. Und das lockert das schon auf. Dann lockert, kommt das Publikum an. Irgendeiner antwortet immer. Also nicht gleich in die Rede einsteigen, sondern die eigene Spannung abbauen dadurch, dass man mit ein paar rhetorischen Fragen einfach erstmal ins Gespräch mit dem Publikum kommt. Und das kann ruhig 1-2 Minuten dauern, bis man dann richtig anfängt. Das nimmt einem das Publikum überhaupt nicht mit.
Also dass da emotionale Kontakt hergestellt ist. Im Grunde, dass man im Dialog ist, das was ja gewünscht ist, dann auch während des Vortrags.
Dass du ein bisschen näher herstellst. Vielleicht schon die eine oder andere Information vom Publikum abgreifst. Ne? Wenn du über Kindererziehung redest, hatte ich so eine Situation irgendwo mal, dann fängst du nicht gleich an, sondern dann fragst du erstmal, wer hat denn eigentlich Kinder? Und dann erzählst du selber vielleicht von deinen Schwierigkeiten, dass du gesagt hast, naja, ich komme hier auf die Bühne und wenn ich in einer Situation bin, wo vielleicht keiner von ihnen Kinder hat, dann können wir uns die nächsten 30 Minuten sparen. Da bringe ich gleich ein bisschen eine gewisse Leichtigkeit rein, entertaine das Publikum und jeder meldet sich. Und dann frage ich auch nochmal nach, wie viele Kinder sind es denn? Ich schätze bei Ihnen oder bei Ihnen schätze ich mal 3 Jungs, 1 Mädchen. Ja, oder so. Also du kannst ja auch ein bisschen joken. Ja?
Ein bisschen provokant auch reingehen.
Ja, genau, ein bisschen provokant reingehen. Das mag das Publikum. Die wollen nicht so weich angefasst werden. Die wollen solche Fragen, an die sie sich später auch erinnern, gehen die nach Hause und sagen, du, ich bin heute gefragt, wie viele Kinder habe ich eigentlich? Erinnerst du dich noch, wie viele Kinder haben wir eigentlich? Ja, so, also das setzt sich dann ja auch fort.
Klaus Ulrich, du schlägst hier eine wunderbare Brücke zu dem, was mich an unserem Gespräch heute ganz besonders interessiert. Denn das zeigt ja schon ein bisschen auch deinen Zugang. Wie funktioniert es denn dann tatsächlich, wenn du die Mittel des Kabaretts oder der Satire nutzt? Wie geht das eigentlich? Gibt es da Techniken? Fällt es vom Himmel? Wie erarbeitest du so etwas? Und wie funktioniert es dann letztlich im Dialog mit dem Publikum?
Meinst du jetzt, wenn ich einen Business-Vortrag habe, oder meinst du jetzt die reine Kabarett-Schiene oder die reine Comedy- und Satire-Schiene? Das ist auch mal ein Unterschied. Also ich glaube, ich weiß ja, was du meinst. Und das Erste, was ich bei mir gemerkt habe, du musst, um überhaupt in diese Richtung arbeiten zu können, musst du mit einem, ja, sag mal, kabarettistischen Mindset durch die Welt laufen. Mhm. Du musst mit einem Satire-Mindset durch die Welt laufen. Du musst quasi die Welt von ihrer satirischen Seite sehen wollen. Wenn du das nicht hast, dann wird dir kein einziger Gag gelingen. Wenn du durch die Welt läufst mit der Frage, kriege ich jetzt noch meinen Bus um 7.30 Uhr oder wann habe ich heute eigentlich Mittagspause, wird es nie gelingen. Wenn du allerdings durch die Welt läufst und an der Supermarktkasse stehst und nicht sagst, warum muss ich hier lange warten, sondern plötzlich den satirischen Teil dieser Schlange an der Supermarktkasse siehst und merkst, was hier eigentlich abläuft in der Kommunikation und wie der Mensch eigentlich erniedrigt wird durch die ganzen Fragen, die Verkäuferinnen da stellen, ja, wenn du dran bist. So, und sie haben die Äpfel nicht gewogen oder haben sie es nicht kleiner? Ja, so. Oder ihre Karte geht nicht und hinter dir stehen 10 Leute. Dann merkst du plötzlich, das ist eine in sich satirische Situation und die greifst du auf und kannst daran natürlich arbeiten. Und so passiert wahnsinnig viel und ich glaube, die großen Kabarettisten, ob jetzt früher Dieter Hildorn oder Heinz Erhardt oder Loriot, die sind genau mit diesem Mindset durch die Welt gelaufen und dadurch kommst du eben dazu, dass du anfängst, solche in diese Richtung zu arbeiten, dass du die Welt einfach unter dem satirischen Gesichtspunkt sehen musst und nicht unter dem Business-Gesichtspunkt.
Also im Grunde die Alltagsübung wäre dann so, keine Ahnung, auf dem Weg zum Büro, einfach das, was hier abläuft, unter diesem etwas subversiven Blickwinkel zu betrachten.
Absolut. Ja, absolut, absolut. Und dann merkt man eben plötzlich, wie viel Satire und wie viel Humor die Welt eigentlich bietet. Das gibt einem ja auch immer wieder so einen positiven Ausblick auf die Zukunft, nicht? Wenn man sich plötzlich, und daraus besteht ja eigentlich Satire, dass man wir haben ja 3 Formen, nicht? Wir haben einmal die reine Comedy. Wenn du merkst, du bist ein Witzeerzähler, dann gehst du auf die Bühne und dann machst du Comedy. Und das Ziel von Comedy ist, es wird gelacht, fertig, aus, so. Dann hast du Satire. Satire ist quasi die Überdehnung einer Situation, dass du die Situation überzeichnest, so dass sie dann fast ins Lustige hinein changiert, aber eben nicht reine Comedy ist. Ich gebe gleich ein Beispiel. Und Kabarett hat sehr viel zu tun, in meiner Auffassung, mit Analytik. Du hast Situationen zu analysieren, was passiert eigentlich in der Gesellschaft, was passiert in der Politik. Und darauf kannst du dann eingehen und das kannst du kritisieren. Also das ist klassisches politisches Kabarett, wie Dieter Hildorn hat das früher gemacht, der Münchner Lounge-Gesellschaft. Wenn du allerdings, und jetzt gebe ich mal das Beispiel, du schaust zum Beispiel Wetten, dass von Thomas Gottschalk und du merkst, also kennt ihr ja auch in Österreich, ne? Ist ja deutschsprachig, überall. So, und jetzt merkst du, eigentlich, was ist das Typische einer Sendung von Thomas Gottschalk? Das ist das Retro. Das ist die Erinnerung. Das ist sozusagen die gute alte Zeit, die auch in seiner Person wieder durchscheint. Ne? Er ist sozusagen das, der mentale Luftschutzbunker, sage ich mal, wetten das, da kann nichts schief gehen, da sind wir sicher. Und dann drehst du einfach, überdehnst du dieses Prinzip und sagst, ja, wenn jetzt eine extreme Retro-Sendung gemacht würde von Thomas Gottschalk, wen würde er einladen? So, und dann bringst du diese Nummer auf die Bühne und sagst, also in der nächsten Sendung von Thomas Gottschalk sind eingeladen Konrad Adenauer, Hans-Günter Winkler und Lieselotte Pulver. Ja, also Personen, die wir alle noch kennen, und dann verdrehst du das auch ein bisschen, sagst, die Älteren erinnern sich noch, Hans-Günter Winkler war der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, bekannter Springreiter, und Lieselotte Pulver, die frühere Ausgabe von Taylor Swift. Und schon hast du das Publikum, schon lächelt das Publikum, und das zeigt dieses Prinzip, ne? Du überdehnst einfach eine Nummer, überzeichnest sie, und das Publikum versteht trotzdem genau, was gemeint ist.
Sodass ununterbrochen Fallhöhe entsteht. Und auch durch das Absurde oft, dass du hörst, letztlich auch der Lachreiz ausgelöst wird.
Ja, und das kannst du natürlich, wenn du merkst, dieses Prinzip funktioniert, dann kannst du das natürlich auch ausdehnen noch. Da kannst du wirklich in deinem Kabarettabend oder Satireabend kannst du natürlich minutenlang darüber sprechen, dann lässt du dir drei Wetten einfallen. Nicht? Zum Beispiel, dass der 86-jährige Herbert Nutz aus Bochum wettet, dass er die Klappblinker an einem Borgwart alleine am Geräusch erkennen kann. Borgwart, nicht? Und ein paar im Publikum lachen, weil sie früher im Borgwart gefahren haben. Also du matchst ja auch, sag ich mal, mit den Erinnerungen der Zuhörer. Du machst jetzt nicht nur Zukunftsmusik, sondern du triggerst diese Erinnerungsmechanismen im Gehirn an, und das mag das Publikum dann auch ungeheuer gerne.
Du hast ja eingangs davon gesprochen, dass du ja auch in deinen ganz seriösen analytischen Vorträgen, etwa wenn es um die Zukunft geht, Elemente einbaust, die nicht immer, also so dass es nicht immer ernsthaft ist. Oder wie soll man es ausdrücken? Also nicht bierernst sozusagen der Vortrag ist. Auch dort baust du so Elemente ein. Wie kann das klappen? Also ich höre dir natürlich ein bisschen zu in Stellvertretung unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, für die der Sprung auf die Kabarettbühne oder auch zur Satire vielleicht ein bisschen groß ist, aber die sicher neugierig sind, wie kann das klappen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, über mein nächstes Projekt spreche oder wenn ich irgendein Thema präsentiere im Team. Wie kann ich hier so kleine Elemente einbauen, um das Eis zu brechen oder auch mal, um es leicht zu machen, wenn es ein schwieriges Thema ist?
Ja, ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich heute über KI spreche, dann spreche ich über künstliche Intelligenz, da kommt natürlich irgendwann auch das Thema Neurochips hoch. Nicht? Und erzählen dann über, oder man erinnert dann nochmal daran, dass er ja nicht nur Elon Musk mit seinem Neuralink den ersten Chip eingepflanzt hat, oben ins Gehirn. Und so, jetzt kann ich natürlich zwei Richtungen gehen. Jetzt kann ich ganz ernsthaft ethisch und moralisch sprechen. Aber jetzt kann ich natürlich so eine satirische Kurve einbauen. So, und jetzt sage ich zum Beispiel, das habe ich vor kurzem bei der Investitionsbank gemacht, in E1, wo ich dann diese Kurve gedreht habe und gesagt habe, wenn ich so einen Chip da oben drin habe, dann bin ich ja in der Lage, mein ganzes Gehirn auf so einen Chip hochzuladen. So, und plötzlich, und jetzt fange ich an zu denken, und jetzt fange ich an, mit dem Publikum zu joken. Und dann sage ich, welcher Chip würde denn ausreichen? Wie viel brauchen Sie denn? Wie viel Kapazität bei Ihnen? Ja, zum Beispiel bei Ihnen 128er Chip, reicht der aus? Ja, oder bei Ihnen 56, sagen Sie. Und schon ist Job. Also schon ist die Leichtigkeit da. Das muss man unterhalten, wie viel Speicherkapazität man eigentlich für sein eigenes Gehirn braucht irgendwo. Und dann geht das noch, wenn ich merke, das Publikum spielt mit, dann gehe ich natürlich noch ein Stück weiter und dann sage ich, wer würde eigentlich seine Gedanken hochladen wollen? Die sind dann ja für jeden sichtbar. Und dann merke ich, niemand im Publikum meldet sich. Und dann kann ich natürlich sofort reinsteigen und sagen, ja, was denken Sie denn eigentlich Schlimmes?
Erzählen Sie mal,
was denken Sie eigentlich? Ist doch nichts so Schlimmes dran. Und wenn ich Business-Publikum habe, ist es das dann schon, das reicht dann auch, dann kommt wieder die ernste Schiene. Wenn ich allerdings so ein allgemeines Zeitgastpublikum habe, dann kann man noch einen Schritt weitergehen, wie ich das auch bei einer Speakers Night gemacht habe. und dann fragen, ja, jetzt geht es nicht nur um ihre Gedanken, sondern wer würde eigentlich gerne die Gedanken seines Partners kennen? Alle. So, und schon fangen die Paare im Publikum an, miteinander zu reden. Und man sieht eben, da ist ungeheuer viel an Spaß, an Humor drin, obwohl jeder merkt, das Thema ist sehr ernsthaft. Was denke ich eigentlich? Und wenn diese Möglichkeit des Hochladens eines Gehirns oder von Daten aus dem Gehirn geht, würde ich das eigentlich machen lassen oder nicht? Nicht? Mhm. Also es schwingt immer diese subtile Ernsthaftigkeit mit, aber das ist jetzt ein Beispiel, wie man sowas dann in eine humorvolle Schleife einbauen kann.
Ja, aber es wird gleichzeitig auch, die eigene Fantasie scheint mir sehr angeregt. Und man beginnt plötzlich das Thema in ungeahnte Richtungen selbst weiterzudenken.
Total, das ist eigentlich meins, was ich auch immer denke. Diese Mischung, die Leute wollen in den Vorträgen, sie wollen genau so eine Balance haben. Sie wollen einmal Dinge hören, wo sie nach dem Vortrag sagen können, ah ja, das gut, dass er das nochmal gesagt hat, das denke ich auch. Das ist zwar nicht neu, aber sie wollen eine Bestätigung haben nochmal, dass die Art, wie sie denken oder wie sie bestimmte Dinge sehen, dass sie da auf der richtigen Schiene sind. Und dann wollen sie aber genau diesen neuen Aspekt haben, dass sie sagen, das habe ich so noch nie gesehen oder das war ja völlig verrückt, das völlig verrücktes Beispiel irgendwo, aber stimmt, der hat recht, ja, so habe ich das noch nie gesehen, nicht? Und da kann man natürlich viele, viele Dinge machen und da gibt es tausende von Beispielen, die wahrscheinlich hier jetzt ein bisschen zu viel werden.
Ja, dadurch wird es wunderbar verankert. Ich habe mir heute im Vorfeld habe ich so überlegt, was könnten drei so kurze Fragen sein, die ich dich am Ende unseres Gespräches noch fragen könnte. Und ich sag dir, was mir eingefallen ist. Das eine ist, was sollte man denn, wenn man jetzt ein bisschen Spaß, Humor, vielleicht ein bisschen diesen satirischen Zugang einbauen will, was sollte man denn auf alle Fälle nicht tun?
Man sollte sich nicht allzu ernst nehmen. Man sollte auch die Regeln vergessen, die so für Speaking aufgestellt werden. Wenn ich alle diese Regeln nehme, wenn ich immer nur mit dem Publikum andocke, dann wird das nichts. Dann werde ich nicht unterscheidbar, sondern ich darf eben nicht andocken, sondern ich muss eine eigenständige Persönlichkeit da auf der Bühne sein und ich muss auch mal in Konflikt gehen mit dem Publikum. Und nur dann funktioniert das auch. Das funktioniert sowohl auf der Kabarettbühne als auch auf der Businessbühne. Nur dann bleibe ich auch in Erinnerung, baue mir eine Marke auf und nur dann findet das Publikum mich wirklich interessant.
Wenn du jetzt selbst dich selbst auf der Bühne beobachtest, was ist denn das, was dir als Redner auf der Bühne selbst am allermeisten Spaß macht anzuwenden?
Langsam das Publikum auf einen Gag hinführen. Das Publikum, das vielleicht ganz ernsthaft konditioniert ist und jetzt was ganz Ernsthaftes erwartet, die durch Fragen ganz langsam Schritt für Schritt in einen ganz anderen Status zu führen. Indem sie an diesem Beispiel, wie wir das vorhin gehabt haben, plötzlich sich unterhalten müssen darüber, welche Gedanken sie eigentlich haben und was so schlimm an diesen Gedanken ist, die sie haben. Und dieser Schritt, ein Publikum in eine andere Szene zu führen, in ein anderes Mindset zu führen, das ist hoch, hoch spannend und das ist das, was ich wirklich liebe, wenn vor allen Dingen dann natürlich, wenn das Publikum dann auch mitgeht.
Und nachdem du ja dich mit der Zukunft, mit unserer aller Zukunft sehr eingehend beschäftigst, habe ich mir gedacht, ich frage dich, was wäre denn so ein Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie zu Menschen sprechen, wenn sie präsentieren, wenn sie reden, was sollten sie auf alle Fälle bedenken oder was könnten sie denn tun, damit die Welt, in der wir leben, einfach nach so einem Vortrag, einer Präsentation ein noch besserer Ort wird?
Du hast es eben das Wort schon benutzt, Bedenken. Die Bedenken von Zuhörern auch ernst nehmen. Es gibt sicher die berühmten Chaka-Redner, die sagen, und die Zukunft wird ganz großartig und es ist das die beste Zukunft, die wir überhaupt haben. Meine Vorträge sind eher reflektiert, wo ich auch mal so eine Schleife mache und sage, ich selber habe auch Zweifel gehabt. Das verschafft mir eine Authentizität, das schafft mir eine höhere Glaubwürdigkeit, als wenn ich da einfach als Chaka-Redner auf der Bühne glaube, ich könnte da 1000 Leute irgendwie dadurch ermuntern, dass die jetzt aufstehen und ihre Hände in die Luft werfen oder sonst was. Das mag funktionieren in bestimmten Situationen, wenn ich sowas brauche. Tony Robbins, da pilgern die Leute nicht umsonst hin und zahlen 15.000 oder 20.000 Euro dafür, dass sie mal 2 Tage mit ihm verbringen. Aber das ist, glaube ich, meine Botschaft auch da drin, dass ich sage, apokalyptisches Denken und dieses Denken in Untergangsszenarien, das ist letztendlich Teil des Mittelalters. Im Mittelalter haben wir das gehabt. Aber in einer aufgeklärten und aufklärerischen Welt sind wir heute in der Lage, die Welt besser zu verstehen, Lösungen zu finden, an die Dinge auch ganz nüchtern ranzugehen. Nicht alles zu hypen, nicht überall gleich sich beleidigt zu fühlen, sondern einfach ganz einfach zu sagen, hier haben wir ein Problem, lass es uns angehen, fertig, aus. Das ist die Neuzeit und das ist eigentlich die moderne Zeit. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir ein super Jahrhundert vor uns. Davon bin ich überzeugt, da wird die KI mithelfen, da werden wir wissenschaftliche Durchbrüche haben, ob in der Biologie, in der Physik oder in der Chemie, da werden wir Dinge erleben, die von denen wir uns heute gar nicht träumen lassen, dass sie überhaupt passieren. Und ich ende gerne in meinen Vorträgen und vielleicht jetzt auch hier mit diesem Hinweis darauf, wird, auch wenn Dinge schiefgehen, es ist nicht schlimm, in 500 Jahren wird man uns sowieso als tiefstes Mittelalter begreifen. Das, was wir heute machen, wie wir leben, wie wir arbeiten. Und man wird sagen, guck dir mal an, was die damals gemacht haben. Also wir sollen es alles ein bisschen relativieren. Wir machen das, was wir als Menschen heute hier können. Wir sind nicht die perfekten Wesen, die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Die KI hat es auch nicht. Aber wenn wir uns anstrengen, das Bestmögliche aus uns rauszuholen und daran wirklich arbeiten, vielleicht auch an unserer eigenen Intelligenz, dann kann es eine gute Zukunft werden.
Ein wunderbares, ein wirklich wunderbares und auch, finde ich, zuversichtliches Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, lieber Klaus Ulrich. Und bis bald einmal, entweder auf der Bühne oder hier im Stimme wirkt Podcast.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das spannende Gespräch. Gerne wieder.
Wenn dir mein Podcast gefällt, dann zeig's uns doch. Ich freue mich über deine Bewertungen auf Apple Podcast oder auf Spotify und über jedes E-Mail an podcast@arno-fischbacher.com. Vielleicht stehst du gerade vor einem wichtigen Gespräch, vor einer wichtigen Präsentation oder Rede. Gerne unterstütze ich dich als dein Coach bei der Vorbereitung. Lass uns doch gerne bei allernächster Gelegenheit darüber sprechen. Wirf einen Blick in meinen Espresso-Kalender, den findest du auf arno-fischbacher.com/espresso. Alles Gute bis zur nächsten Episode. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.